Und wir machen weiter in unserer Serie in 1. Johannes. Und gleich kommen dann auch die PowerPoint dafür eingeblendet. Wir leben in einer Zeit großer Ungewissheit. Wie geht es weiter mit meiner Arbeit, mit der Schule, mit dem Verein, mit unserer Gemeinde? Was vor 2 Monaten noch fest und sicher erschien, ist jetzt alles andere als garantiert. Worauf kann man noch zählen? Und ohne die Ängste und Sorgen, die mit dem Virus einhergehen, zu schmälern, möchte ich auf Gottes Garantie verweisen. Politiker, Chefs, Firmen können unter Umständen ihre Versprechen nicht so einlösen, wie wir das vielleicht gedacht haben. Aber Gott ist allmächtig, er ist treu und er hat uns diesen Brief, 1. Johannesbrief, geschrieben mit einer ganz konkreten Absicht. Und die lesen wir in 1. Johannes 5, Vers 13. Dort steht 1. Johannes 5, Vers 13: Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Gott möchte, dass wir nicht nur hoffen, dass wir dabei sind, dass wir ewiges Leben haben, sondern dass wir es wissen. Und wie können wir das wissen? Und ich möchte, dass wir 3 Schritte sehen und lesen dazu zuerst in 1. Johannes 5, die Verse 6 bis 8. 1. Johannes 5, die Verse 6 bis 8. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind 3, die es bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die 3 sind einstimmig. Gott führt hier Belege an, dass Jesus der angekündigte Retter ist. Er ist einmal, er beschreibt es hier und sagte, dieser, und das bezieht sich auf direkt vorher in Vers 5, was wir letzte Woche gehört haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und er sagt, dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Und Jesus, schon der Name bedeutet, der Herr rettet. Und dann Christus ist eben der Gesalbte, der angekündigte Retter, der kommen sollte. Aber schon immer wollten die Menschen Beweise haben, warum sie dieser Botschaft vertrauen sollen. Und vielleicht ist es bei dir genauso, dass du sagst, wie weiß ich das? Gott geht auf dieses Verlangen ein und lässt von einem Augenzeugen, nämlich von Johannes, auf 3 Ereignisse verweisen, die er selber auch miterlebt hat und die dieses bezeugen. Das erste Zeugnis, das hier erwähnt ist, ist das Wasser, das sich auf Jesu Taufe bezieht. Und bei der Taufe von Jesus sprach Gott, und wir haben das vorhin schon gehört in Matthäus 3, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. So, Gottes Stimme war da und sie hat es bestätigt, die anderen haben das mitbekommen, Johannes der Täufer hat es bestätigt. Die Taufe hat ihn nicht zum Sohn Gottes gemacht, genauso wie die Taufe auch heute keinen zum Christen macht, sondern sie hat lediglich bestätigt seine Botschaft, dass Gott ihm gesagt hat, dieses ist mein Sohn und das ist jetzt der Anfang des öffentlichen Dienstes ist. Denn in Matthäus 3 hatte Johannes der Täufer vorher schon gesagt, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen, ich nicht würdig bin. So, er hatte dieses angekündigt und jetzt kommt Jesus und die Stimme vom Himmel kommt und bestätigt dieses, ja, er ist das. Und mit der Taufe quasi der Anfang des öffentlichen Dienstes und durch dieses diese Wassertaufe ist bestätigt, ja, dieses ist mein Sohn. Und dann auch durch den Rest des öffentlichen Dienstes. Und er sagt dann als zweiten Beleg nicht nur das Wasser, sondern auch das Blut. Und das ist jetzt konkret bezogen auf, als Jesus sein Blut am Kreuz für unsere Sünden vergossen hat. Jesus war eben mehr als ein guter Lehrer und ein tolles Vorbild. Er ist der Erlöser. Oder wie Johannes der Täufer es in Johannes 1,29 ausdrückt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und dieses hat Jesus und viele Jünger nach ihm bestätigt, sogar mit ihrem eigenen Blut. Sie waren von dieser Botschaft so überzeugt, dass sie ihr Leben dafür gegeben haben. Und auch beim Tod Jesu hat Gott diese Botschaft bestätigt, indem der Vorhang zerriss, und auch der Hauptmann hat bestätigt, indem er sagte, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. So führt er dieses hier an und sagt, schaut her, ihr wollt Belege haben, ihr wollt wissen, dass es tatsächlich so gewesen ist. Und Johannes schreibt es und sagt, ich war dabei gewesen. Ich war dabei gewesen von der Taufe. Ich habe das mitbekommen. Ich habe mitbekommen, wie er gestorben ist und was dort dann alles geschehen ist. Und er sagte, ein dritter Zeuge ist dann der Heilige Geist, der zum einen das Zeugnis der Schrift bestätigt, der die Schrift eingegeben hat, die diese ganzen Ereignisse vorhergesagt hat, auf die sich dann auch Johannes der Täufer zum Beispiel bezogen hat. Und wie Gott geführt hat, dass über 40 verschiedene Autoren über 1500 Jahre hin immer wieder auf diese Botschaft hingewiesen haben, zu sagen, er wird kommen, Gott wird einen Retter schicken und er wird sein Blut für uns vergießen. Aber zum anderen nicht nur durch die Schrift, sondern auch mit seiner Anwesenheit die Wahrheit bestätigt, wie sie von Jesus angekündigt war. Denn er hat gesagt in Johannes 15, Vers 26, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Und Johannes hat miterlebt, wie dann der Heilige Geist auch auf die Jünger kam zu Pfingsten und konnte bestätigen, ja, er ist jetzt hier. Und so ist das Zeugnis der Schrift von dem Dienst, von dem Tod und von der Auferstehung Jesu einstimmig. Es sagt hier wörtlich in Vers 8, und die drei sind eins. Sie sagen das Gleiche aus. Sie bestätigen, dass Jesus der ist, der behauptet zu sein, nämlich Gott. Und das war ganz wichtig, denn in 5. Mose 19, Vers 15 gab es diese Anweisung, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Nur auf zweier Zeugen Aussage oder auf dreier Zeugen Aussage hin soll eine Sache gültig sein. Also vor Gericht war es notwendig, dass nicht irgendjemand was behauptet, sondern dass es zwei oder drei Zeugen gab. Und Gott, der hier in keiner Form gebunden war, legt diese Zeugen jetzt vor und sagt, schaut her, durch das ganze Leben hindurch ist es bestätigt, Jesus ist tatsächlich dieser. Und so ist der christliche Glaube kein blindes Vertrauen, sondern eine historisch belegte Überzeugung. Und wir finden immer wieder Menschen, die das geschaut haben und die sich die Berichte auch kritisch angesehen haben. Einer davon, der auch Bücher darüber geschrieben hat, die auch im Deutschen erhältlich sind, ist Lee Strobel. Er war Gerichtsjournalist und hatte dann viele Gerichtsurteile darüber berichtet und dann kannte eben auch das juristische System sehr gut und sagte, gut, wenn jemand verurteilt wird oder wenn ob eine Aussage wahr ist, ob es sich tatsächlich so verhalten hat, das kann man prüfen und dann kann ein Gericht ein Urteil fällen auf der Grundlage dessen, was es an Zeugenaussagen, was es an Beweismaterial gibt. Und er war zu dem Zeitpunkt nicht gläubig, seine Frau war zum Glauben gekommen und er wollte belegen, dass das alles nicht sein konnte. Und er hat sich herangemacht und hat nachgeforscht und geschaut, zu sagen, okay, kann das tatsächlich sein? War Jesus tatsächlich Gott? Was sind die Belege dafür? Ist er tatsächlich gestorben? Ist er von den Toten auferstanden? Kann man das belegen? Und nach Jahren, wo er das immer wieder sich damit auseinandergesetzt hat, kam er zu der Schlussfolgerung zu sagen, es gibt keine andere Erklärung für das, was historisch geschehen ist, als dass Jesus tatsächlich Gott ist, dass er die Wunder vollbracht hat, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er von den Toten auferstanden ist. Und er hat sein Vertrauen in Christus gesetzt und berichtet, wie er auch selber zu dieser Schlussfolgerung gekommen ist. So, Gott lädt uns ein, nicht einfach zu sagen, naja gut, ich glaube das, weil das erwarten irgendwie die Leute oder meine Eltern glauben das oder das ist einfach, ich bin im christlichen Abendland erzogen, sondern Gott liefert freiwillig diese Belege und sagt, prüft mich daran, sehe doch, es ist die Wahrheit, ich habe es aufschreiben lassen, ich habe es bezeugen lassen. Und viele Menschen haben ihr Leben dafür gegeben, Johannes im gewissen Sinne auch wenn er als einziger der Jünger Jesu dann nicht eines gewaltsamen Todes gestorben ist, aber er war in der Verbannung, er hat sein Leben dafür eingesetzt und er schreibt dieses ungefähr 60 Jahre nach den Ereignissen zu sagen, dieses ist immer noch, was mein Leben prägt, dieses ist, was mich trägt und erhält. Und wir hatten am Anfang davon gesprochen, endlich Gewissheit. Ja, und es gibt so viele Sachen, die wir nicht mit endgültiger Gewissheit haben können, wo wir nicht wissen, wie genau es weitergeht. Aber sein Leben war auf dieser Gewissheit aufgebaut und er lädt uns dazu ein, zu sagen, du kannst Gewissheit haben über die Ewigkeit, über die Beziehung zu Christus, über deine Beziehung zu Gott. Und das hilft uns dann, auch mit den Sachen, die wir nicht wissen, viel gelassener und mit mehr Vertrauen umgehen zu können. Weil wir wissen, wie wir auch in der Gebetszeit gesagt haben, Gott ist weise, er ist allwissend, er kümmert sich darum, ich kann ihm vertrauen. Aber dieses bringt uns dann zum zweiten Schritt. Ich kann all diese Fakten haben und wir können dir gerne Material zur Verfügung stellen, wenn du sagst, da habe ich kritische Fragen, da bin ich mir nicht sicher. Wir dürfen die Fragen gerne stellen, auch wenn du die Psalmen liest. Die Menschen waren einfach aufrichtig und ehrlich mit Gott. Sie haben ihm gesagt, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Und Gott hat das aufschreiben lassen, um zu sagen, das ist okay. Aber höre auch auf Gottes Antwort und die gibt er uns in seinem Wort. Prüfe die Belege, aber dann müssen wir auch zum zweiten Schritt kommen, entscheide dich. Und wir wollen dazu die Verse 9 und 10 lesen, 1. Johannes 5, die Verse 9 und 10. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Die biblische Botschaft ist keine Vorlesung zur Wissensvermittlung, sondern Gottes Warnung an eine schuldige Welt. Und darum fordert Gott auch eine Reaktion. Er sagt nicht nur, hier sind interessante Informationen für euch. Ich wollte euch da mal was erzählen, als gute Nachtgeschichte. So hat er es nicht gemeint, sondern es ist seine Warnung zu sagen, nimmt dieses ernst, hier ist euer Ausweg. Hier ist, wie ich euch retten müssen. Aber ihr müsst darauf reagieren. Entweder vertrauen wir seiner Botschaft oder wir lehnen sie ab. Viele Leute meinen, Glauben und Gewissheit sind Gegensätze. Aber das Gegenteil ist die Wahrheit. Ohne Glauben gibt es keine Gewissheit. Viele Leute denken, na, wenn ich glaube, dann meine ich das einfach, dann denke ich das, aber wissen tue ich es nicht. Aber entweder wir vertrauen auf Naturgesetze, auf Erfahrung, auf Verträge alleine, oder wir vertrauen auf das und zusätzlich auf den Schöpfer, der dieses alles bewerkstelligt hat. der es ermöglicht hat. Worin ist unser Vertrauen? Also die Frage ist nicht, ob ich glaube, sondern an was ich glaube. Jeder glaubt etwas und jeder glaubt, dass er recht hat, weil sonst würde er es nicht glauben. Ja? Aber Gott hat uns diese Belege gegeben, er hat es dargelegt, aber er sagt jetzt auch, okay, entweder du glaubst, du nimmst das an oder du lehnst es ab. Und darum sagt unser Text auch, wenn wir schon das Zeugnis von Menschen annehmen, wenn wir schon darauf vertrauen, wenn jemand uns etwas sagt oder es uns schriftlich gibt, dann ist Gottes Zeugnis größer oder zuverlässiger, noch sicherer. Er, der nicht lügen kann, er, der alles weiß, er gibt uns seine Zusage und wir können darauf vertrauen. Viele Menschen wollen sich heute ungern festlegen. Naja, ich weiß nicht sicher, wenn das für dich hilft, prima, aber ansonsten, ich probiere einfach verschiedene Sachen aus. Aber die Schrift fordert dazu auf, du musst dich entscheiden. Und Gott bringt das hier auf einen Punkt, wenn er sagt in Vers 10, wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er das Zeugnis nicht geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn gesagt hat. Dann sagt er, okay, wenn du dieses nicht annimmst, diese Botschaft, dann sagst du, was Gott gesagt hat, ist eine Lüge. Lass mich das vielleicht ein wenig illustrieren. Du siehst vielleicht ein Angebot, solange der Vorrat reicht. Okay. Und du siehst dieses Angebot und vielleicht ist es etwas, was du auch gerne haben möchtest. Ja? Aber du schaust es dir an und du sagst, naja, vielleicht will ich das noch ein bisschen vergleichen und du nimmst es dir nicht. Du könntest natürlich Glück haben, dass es später noch erhältlich ist, aber im Prinzip, solange du es nicht gekauft hast, ist es nicht deins. Das Angebot war da, aber du hast es nicht angenommen, es gehört dir nicht und im gewissen Sinne hast du Nein dazu gesagt. Und so ist es auch mit dem Glauben. Solange wir Christus nicht persönlich angenommen haben, haben wir es abgelehnt. Ja, du kannst nicht neutral sein. Du kannst nicht sagen, ich habe dieses Angebot gehört, gelesen, aber ich weiß nicht, ich bin neutral. Es geht eben nicht. Und noch ist Gnadenzeit, aber der Herr hat schon gesagt, dass es auf Zeit begrenzt ist. In Römer 11, Vers 25 steht, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, und hier kommt es, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und dann wird ganz Israel errettet werden. Also Gott sagt, jetzt ist gerade Gnadenzeit, bis die Zahl voll ist. Bis alle, die Gott geplant hat, dass sie zum Glauben kommen, diese Zahl erreicht ist. Dann wird er sich nochmal Israel zuwenden, aber dann ist die Gnadenzeit in diesem Sinne vorbei. Dann ist es zu spät. Und Jesus hat gewarnt, dieses Angebot bleibt nicht ewig bestehen. Ich möchte dazu aus Lukas 13 einen Abschnitt vorlesen und den habe ich nicht auf die Leinwand projiziert. So, wenn du deine Bibel vor dir hast, dann schlag das gerne mit auf. Ich werde das vorlesen. Lukas Kapitel 13, ab Vers 23. Jesus war unterwegs und jemand spricht ihn an und sagt, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht, weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken, auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, all ihr Übeltäter. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Nicht da und sagt, irgendwann ist diese Zeit vorbei. Und was machst du mit seinem Angebot? Gott betont hier, dass er die Botschaft von Christus bezeugt. Und somit ist es unmöglich, einfach höflich zu sagen, nein, danke. Schau nochmal in Vers 9 und 10, wie häufig er von dem Zeugnis spricht. Er sagt, Vers 9, wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn glaubt, hat das Zeugnis in sich, und wer nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er an das Zeugnis nicht geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Häufiger kann er das, glaube ich, in zwei Sätzen gar nicht wiederholen, zu sagen, ich bezeuge dieses, ich bestehe darauf, ich garantiere, es ist so, und hier ist das Angebot. Was machst du mit dieser Aussage? Und es ist so wichtig, es geht um Leben und Tod. Und wer Christus ablehnt, ja, wie es hier steht, der hat Gott zum Lügner gemacht, weil er sein Angebot abgelehnt hat, und er bleibt tot in seinen Vergehungen und Sünden. So wird es in Epheser 2, Vers 1 und 2 ausgedrückt. Dort steht, Epheser 2, Verse 1 und 2, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Da waren wir alle, und er schreibt hier an Gläubigen und sagt, okay, das war euer Zustand, ihr seid verändert. Aber die an Christus noch nicht geglaubt haben, die sind jetzt immer noch daran. Die sind tot in ihren Vergehungen und Sünden. Wer also Christus ablehnt, hat den Ernst der Lage nicht verstanden. Wie jemand, der ärztliche Hilfe ablehnt und sagt, ach, so schlimm ist es bei mir eigentlich gar nicht. Und doch sagt Gott hier, ich bezeuge, nur so kommst du zum Leben, nur so kommst du zum ewigen Leben. Wir lernen ja gerade in der jetzigen Zeit, dass nicht alles so selbstverständlich ist, wie es uns sonst manchmal erscheint. Und der Herr verweist darauf, wenn Arbeit, wenn Hobbys, wenn Freunde alles ist, wo wir unser Leben hinein investieren, was uns wichtig ist, dann stehen wir irgendwann mit leeren Händen da. Und viele Leute sind im Moment und sagen, all das, wofür ich vorher gelebt habe, ich kann das im Moment gar nicht machen. Ich kann mich mit meinen Freunden nicht treffen. Mein Hobby kann ich nicht ausüben. Zur Arbeit kann ich im Moment nicht gehen. Wozu lebe ich überhaupt? Und ich glaube, das ist genau, wozu Gott das gebrauchen möchte. Und zu sagen, schaut her, da ist mehr zum Leben als das Materielle, als das, was ich jetzt sofort sehen und erfahren kann. Und er bietet eine Alternative an. Gott will in uns wohnen, wenn wir an seinen Sohn glauben. Er hat gesagt in Vers 9, dass am Ende des Verses, denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wenn wir glauben, dann kommt der Heilige Geist und wohnt in uns, und er gibt dieses Zeugnis und sagt, ja, so war es tatsächlich gewesen und du kannst es erleben. Aber vielleicht denkst du, ach, das geht mich gar nichts an, weil ich habe diese Entscheidung schon längst getroffen. Ich habe Christus schon als meinen Retter angenommen, sodass es wieder eigentlich für alle anderen, nur nicht für mich. Johannes schreibt dieses an Gläubige. Er dachte nicht, dass das nur für all die anderen ist. Er dachte, es ist genau für seine Zuhörerschaft. Ja, aber wie ist es dann? Nun, die Beschreibung ist hier da, was Johannes sagt, zu sagen, damit, dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Schaut her, hier sind die Belege, und du musst dich dann entscheiden, vertraue ich dem oder vertraue ich dem nicht. Ja, einmal zur Errettung, auf alle Fälle. Aber auch wenn du Christus als Retter angenommen hast, dann auch für den nächsten Aspekt, nämlich, dass du andere warnst. Wenn du diese Botschaft verstanden hast, wenn du verstehst, dass Menschen ohne Christus zu vertrauen sind, wirklich verloren sind und von einem heiligen und gerechten Gott verurteilt und gerichtet werden, dann kann ich das nicht glauben und gleichzeitig so leben, als wäre dieses Leben alles. Kann ich nicht nur für Arbeit, Hobby und Freunde leben? Kann ich mich nicht einfach darauf konzentrieren, zu sagen, Hauptsache ich habe was zu essen, Hauptsache mir geht es gut, Hauptsache ich bin gesund? Sondern dann will ich wie Johannes mein Leben dafür einsetzen, dass auch andere von dieser Botschaft hören, dass ich es weitergeben kann, damit sie nicht vergehen, damit sie nicht in die Verdammnis, in die Hölle kommen. In Deutschland, es ist verpflichtend, wenn du an einem Unfall beteiligt bist und irgendwie dort bist und helfen kannst, du bist verpflichtet zu helfen. Und wenn du es nicht tust, ist es ein Anklagepunkt unter unterlassene Hilfeleistung. Machen wir uns manchmal schuldig der unterlassenen Hilfeleistung, wissend, in welchem Zustand die anderen sind, wissend, dass es eine Lösung gibt, wissend, dass ein Retter da ist, an den sie lediglich glauben müssen, um Vergebung ihrer Sünden und ewiges Leben zu haben. Das ist der eine Punkt, wie es dann auch für uns wichtig ist, uns zu entscheiden, zu sagen, ja, ich vertraue diesem und ich vertraue dieser Botschaft, und das äußert sich darin, dass ich diese Botschaft, weil sie dann eben so dringend ist, auch weitergebe, in welcher Form auch immer, ob mündlich in einem Gespräch, ob schriftlich in einem Brief, in einer E-Mail, in meinem Social Media, dass ich das irgendwie verbreite, durch ein Traktat, wie auch immer. Und das Zweite ist, dass ich auch dementsprechend lebe. Dass man sieht, wofür lebe ich denn eigentlich? Und dass ein Unterschied merkbar ist. Wir hatten das in den vorigen Predigten schon gehört und das ist durch diesen ganzen Brief hindurch, zieht es sich hindurch. Hieran werdet ihr erkennen, dass ihr meine Kinder seid, wenn ihr Liebe füreinander habt. Johannes besteht darauf. Und dass wir die Welt überwunden haben, haben wir letzte Woche gehört. Ja? So, dass wir erkennbar ist in unserem Leben, dass wir dieser Botschaft glauben, dass diese Welt nicht alles ist und dass Gott etwas viel Besseres für uns vorbereitet hat. Wenn Christus wirklich Herr ist, dann soll sich das darin zeigen, dass wir tun, was er sagt. Jesus hat in der Bergpredigt gefragt, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Wenn wir sagen, er ist unser Herr, er ist unser Retter, er hat sein Leben für uns gegeben, wir sind erkauft durch sein Blut, dann soll sich das eben darin äußern. So die Frage eben nicht nur an jemanden, der den Herrn noch nicht kennt, aber auch an uns alle. Setze ich mein Vertrauen in diese Botschaft? Wenn ich das tue, dann zeigt sich das eben auch, dass ich diese Botschaft weitergebe und dass ich dementsprechend lebe, auch mit einem gewissen Nachdruck. Gott hat nicht jede Entscheidung vorgegeben. Er hat nicht gesagt, was genau wir in jeder Situation zu tun haben. Er wollte nicht, dass wir alle Kopien voneinander sind, dass wir identisch sind, dass wir bei der Arbeit alle exakt das Gleiche sagen, dass wir genau das Gleiche machen, dass wir genau zur gleichen Zeit hingehen, dass wir in der gleichen Wohnung wohnen. Ja? Aber er hat uns Prinzipien gegeben, er hat uns sein Wort gegeben und sagt, das ist, was euch leiten soll. Darin zeigt ihr, dass ihr mir vertraut, dass ihr wirklich glaubt, dass wir durch Christus Leben haben. Und das ist, glaube ich, auch, wie dieser Zusammenhang da ist. Weil ich denke, manchmal tendieren wir dazu zu sagen, ach, die Botschaft kenne ich schon. Das brauche ich nicht. Warum machen wir nicht was Relevanteres? Warum reden wir nicht über irgendwelche aktuellen sozialen Unruhen oder Ungerechtigkeiten und politische Situationen und Situationen im In- und Ausland und einfach so, was auch in den Medien besprochen wird? Die biblische Botschaft ist das Entscheidende. Es ist das, was noch relevanter ist als diese Dinge. Wenn wir nämlich erkennen, dass dieses andere Ja sich ändert, und ich sage nicht, dass das unwichtig ist, ich sage nicht, dass irgendeine Not irgendjemandem egal sein sollte, aber Gott hat gesagt, dass Christus gekommen ist, um uns ewiges Leben zu geben, um einen Unterschied zu machen und zu sagen, schaut, hier ist ein Leben, das sich wirklich lohnt. Und alle in der Schrift haben bestätigt zu sagen, sie lebten für eine Hoffnung, die sie noch nicht sehen konnten. Sie lebten für die Ewigkeit. Jedenfalls die, die wir als Beispiele in der Schrift haben, als Vorbilder. Okay. So, entscheide dich. Vertraue ich dem. Und zeige das dann auch in den Auswirkungen in deinem Leben. Gott möchte uns Gewissheit geben. Man sagt, okay, schau dir die Belege an und dann treffe eine Entscheidung. Aber dann haben wir noch drei Verse, die ich betrachten möchte, die Verse 11 bis 13. Und da sehen wir, dass wir Gottes Zeugnis vertrauen sollen. Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Johannes erklärt endlich, was mit dem Zeugnis gemeint ist. Er hat das schon mehrfach angedeutet, aber jetzt sagt er das endlich und sagte, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist und ist ausschließlich in seinem Sohn. Gott bezeugt hier also nicht nur, dass Jesus gelebt hat, dass er existiert hat, sondern dass wir durch Glauben an ihn gerettet werden. Aber dieses ewige Leben, das wir dann in ihm haben, das er uns gegeben hat, das wir also schon jetzt haben können, bezieht sich nicht nur auf eine neue Quantität des Lebens, sondern auf eine neue Qualität. Er sagt, ewiges Leben ist nicht nur, dass du, wie du jetzt lebst, einfach ewig weiterlebst, einfach ohne Ende. Wir werden alle sterben, sondern dass es eine ganz neue Art des Lebens ist. Deswegen konnte Jesus auch zu Nikodemus sagen, du musst von Neuem geboren werden. Es muss ein komplett neues Leben da sein. Vorher leben wir nur das Materielle. Aber geistliches Leben ist dieses neue Leben, das Gott uns gerne geben möchte. Und in der Bibelstunde am Mittwoch hat Jeff auf 1. Petrus 4, Vers 3 verwiesen. Und ich blende das hier auch noch einmal ein. 1. Petrus 4, Vers 3. Dort steht, denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheiten, festgeladen, trinkgeladen und dergleichen. Ja, und er beschreibt dieses und sagte, okay, es ist uns genug, dass wir die Zeit damit verbracht haben. Wir, jetzt, wo wir ein neues Leben haben, erkennen wir, dass dieses Leben und alles, was es anzubieten hat, nicht alles ist. Dass es uns leer lässt. Und wenn du damit Erfahrung hast, dann kannst du genau dieses bestätigen, dass dieses Leben nicht Erfüllung bringt. Ja, und ich habe dafür Bilder, für die, die es nicht sehen können, eingeblendet. Einmal von nach dem Oktoberfest, wo dann Leute betrunken auf der Wiese sitzen oder irgendeine Party feiern mit viel Schall und Rauch. Und genau das ist es. Danach ist es wie Schall und Rauch verflogen und es ist nicht mehr da. Es bringt uns keine Erfüllung. Stattdessen leben wir, wie Paulus es in Galater 2, Vers 20 beschreibt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben hat. Das ist nicht ein zu sagen, ich darf nichts mehr genießen, jetzt bin ich Christ und jetzt, ja, jetzt habe ich keinen Spaß mehr und jetzt mache ich nichts mehr und jetzt ist irgendwie das Leben öde und langweilig. Sondern Christus ist gekommen, damit wir Leben und Leben im Überfluss haben, sagt er in Johannes 10, Vers 10. So, er möchte dieses anbieten und Johannes hat dieses so geprägt, dass er sagt, das lässt mich nicht los. Jetzt bin ich 60 Jahre herumgereist, habe gepredigt, habe dieses weitergegeben, weil ich weiß, dass das ist, was zählt. Ich kann den Menschen, oder ich hätte den Menschen vielleicht auch mit meinen Fischen helfen können. hätte dem ein bisschen mehr Ernährung geben können. Aber am nächsten Tag wären sie genauso hungrig und leer gewesen wie zuvor. Stattdessen gebe ich ihnen eine Botschaft, die das lebendige Wasser ist, wo sie nicht immer wieder zurückgehen müssen und mehr und mehr und mehr brauchen. Gott möchte uns erfüllen. Er möchte, dass wir erleben dieses ewige Leben. Er möchte es uns schenken. Und er möchte, dass wir erleben, dass wir nicht immer mehr von Dingen brauchen, sondern dass er unsere Erfüllung ist, dass er unser Friede ist. Und deswegen sagt er hier, ich schreibe euch dies, damit ihr diese Gewissheit habt, dass das geklärt ist, weil dann kann ich mich den anderen Herausforderungen widmen. Ich kann es ernst nehmen, ich kann das angehen, aber ich kann es auch mit diesem Gott vertrauen. Ich kann es mit dem Gott vertrauen, dass ich weiß, in ihm bin ich geborgen. Und so hat Christus und sein Tod für uns sehr viel mit unserem Leben zu tun. Nein, es gibt nicht Antworten auf jede persönliche Frage. Gibt nicht die Antwort zu sagen, soll ich jetzt das studieren oder das studieren? Soll ich dorthin ziehen oder soll ich jenes machen? Soll ich diesem Hobby nachgehen oder mit dieser Person Zeit verbringen? Das sind wichtige, das sind legitime Fragen. Aber es gibt uns die Grundlage, dass wir Entscheidungen treffen können. Es ist nicht einfach ein, heute fühle ich mich danach oder morgen danach und irgendwie fühle ich oder habe ich Schulden, jetzt muss ich dieses machen oder der Arbeitgeber sagt, du musst dieses tun. Ich bin nicht mehr getrieben, ich bin nicht mehr gezwungen, sondern ich bin frei. Frei, mich vom Herrn leiten zu lassen, frei zu wissen, er sorgt für mich und ich kann in dieser Freiheit leben und ich weiß, wohin es führt. Er verspricht uns, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Jetzt schon, ihr habt es, nicht ihr werdet es haben, jetzt schon dieses Leben. Aber dass die Ewigkeit in Betracht nimmt und nicht ausklammert. Gott möchte nicht, dass wir stets im Zweifel leben, sondern er ließ diesen Brief schreiben, um uns zu vergewissern. Und in Vers 10 hat er gesagt, wir haben das Zeugnis dann in uns, nämlich den Heiligen Geist. Aber erst, wenn wir glauben. Das Vertrauen in Christus löst also das Wirken des Geistes in uns aus, das wiederum zur Zuversicht führt. Und dieses Zeugnis in uns ergibt uns das nicht im Voraus. Es ist schon ein Vertrauen. Aber er hat uns die Belege gegeben. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich möchte darauf zurückkommen, wir alle leben im Vertrauen. Wenn du, weil vielleicht noch nicht alle Läden geöffnet haben, du hast was bestellt. Ja? Und du bist davon ausgegangen, dass die Lieferung hoffentlich irgendwie zeitnah dann auch kommt. Ja? Du hast vielleicht einen Betrag überwiesen. Oder an der Kasse, du hast was bezahlt und es soll dann ein bisschen später geliefert werden. So, wir alle leben mit Vertrauen. Es geht gar nicht anders. Und Gott sagt, ich möchte, dass du meiner Botschaft vertraust. Ich habe es dir extra schwarz auf weiß gegeben. Ich habe es bezeugt. Ich habe es bezeugen lassen von Johannes. Ich habe es in der Schrift. Ich habe es durch den Heiligen Geist. Ich habe es im Leben Jesu von der Taufe bis zum Tod bestätigen lassen. Und ich habe es von vielen, vielen Menschen bestätigen lassen, die dann sagen konnten, ja, ich habe mein Vertrauen in Christus gesetzt. Und er hat mich verändert. Es hat Johannes verändert. Von einem, der für die Fischerei, für das Hier und Jetzt gelebt hat, zu einem, der gesagt hat, ich habe eine Botschaft. Lass die Fische im See, aber lass die Menschen zum Glauben an Christus kommen. Er ist Christus begegnet, er hat mit ihm gelebt. Er sagte, das treibt mich, auch 60 Jahre später noch. Es hat nie von der Begeisterung verloren, es ist nie irgendwie alte Nachrichten geworden, wie Zeitungen von vor 60 Jahren. Sondern es ist immer aktuell, es ist derjenige, der mich begleitet, er wohnt in mir. Das heißt nicht, dass es immer leicht wird, aber wir können die Krisen meistern, weil wir wissen, Gott lässt sie zu und er gebraucht das, um uns zu formen. Ich möchte als letzten Abschnitt noch 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 6 bis 9 lesen. Auch die werden nicht eingeblendet. Schlag sie gerne in deiner Bibel auf. 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Dann schreibt Petrus, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Vielleicht sagst du, das kann ich nachvollziehen, so fühle ich mich im Moment auch gerade. Lies weiter. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zur Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Er beschreibt hier und sagt, ja, ihr seht ihn nicht, aber ihr vertraut ihm. Ihr habt von ihm gehört und die Botschaft hat euch überzeugt. Und so könnt ihr selbst, wenn ihr in mancherlei Versuchung kommt, wenn ihr nicht wisst, wie es weitergeht, ihr könnt diesem Herrn und seinem Sohn Jesus Christus vertrauen. Und er sagte, und so erlangt ihr das Ziel. Die Rettung der Seelen, die Ewigkeit bei dem Herrn, dafür hat er es uns geschrieben. Wie sieht es bei dir aus? Bist du dir der biblischen Botschaft und deines Heils sicher? Wenn nicht, kann sich das heute ändern. Er hat uns die Belege geliefert und hat dazu aufgefordert, treff eine Entscheidung. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann vertraue darauf. Und du wirst erleben, wie Christus diese Veränderung bewirkt, weil der Heilige Geist dann in uns wohnt. Er bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und durch dieses Vertrauen entfaltet sich dann sein Wirken. In Galater 5 wird es beschrieben, dass die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Langmut, Enthaltsamkeit und so weiter ist. Und er sagte, das wird in euch wirken. Einfach dadurch, dass du dein Vertrauen in Christus setzt, bewirkt er diese Veränderung. Er kommt in dein Leben und er ist es, der es tut. Es ist nicht ein, oh jetzt, ich bin noch nicht ganz so, ich muss mich mehr zusammenreißen. Wir sollen mitarbeiten an seinem Werk. Aber er wird es in uns wirken, wenn wir ihm wirklich vertrauen. Wenn wir in den schwierigen Entscheidungen sagen, Herr, ich weiß nicht, wie es im Moment weitergeht. Ich weiß nicht, was nächste Woche, was nächsten Monat sein wird. Aber Herr, ich bete, leite du mich. Hilf mir, diesen Frieden, den du schenken möchtest, auch zu erleben und dir zu vertrauen. Und hilft, dass wir diese Liebe und diese Freude haben, weil wir wissen dürfen, egal was hier kommt, ich bin in Christus geborgen. Lass uns beten. Himmlischer Vater,